35. Kapitel. Vor Stefan Sagers geistigem Auge hatte sich das Szenario der ganzen Verschwörung entfaltet, und voller Zufriedenheit registrierte er die Tatsache, ihr ganz allein auf die Spur gekommen zu sein. Er sah schon die Schlagzeilen der Weltpresse, sah sich erneut im Mittelpunkt von Interviews und Talkshows, in denen er das Komplott zur Schaffung eines Weltenergiemonopols durch eine kriminelle Vereinigung von Glücksrittern, von multinationalen Konzernen und ideologischen Dogmatikern entlarven würde, natürlich erst nach Beginn einer sensationellen Artikelserie seines eigenen Magazins. Zum ersten Mal seit seinem Aufenthalt in Dubai hatte er soeben mit seinem Hamburger Büro telefoniert und die aufgeregte Auskunft von Frau Elke Pikuleit am Frankfurter Flughafen, sei ihm ein gefälschter Brief untergeschoben worden, war ihm, nach kurzer Irritation, eher als Bestätigung seiner These zu Pass gekommen. Colossa und seine Hintermänner, so war ihm jetzt klar, hatten versucht, ihn gezielt auf die Elfenbeinspur in die Sowjetunion zu lenken, weg von ihren eigentlichen Interessen. Beinahe wäre er darauf hereingefallen. Als er nun durch den Morgendunst hinunter auf die Hongkong-Bucht schaute, dachte er für einen Moment an Gertrud Steiner. Er hatte sie im Stich gelassen, gewiss, aber das verursachte ihm keinerlei Beschwerden. Sie würde sich angemessen belohnt fühlen, wenn ihre wildere Story mit ihren Fotos im Magazin erschien, dafür wollte er schon sorgen. Und großzügig würde er ihr darüber hinaus gestatten, zur Komplettierung ihrer Geschichte die von ihm aufgetane Elfenbeinspur in die Sowjetunion weiter zu verfolgen. Für Sager war diese Spur zum Brösel vom Tisch seines Erfolges geworden. Auf dem Weg durch den Flur zum Dachboden, von wo aus er an diesem Morgen mit Hilfe Lissus per Satellitenverbindung erneut Kontakt mit Lutz Fiebachs Computer in Hamburg aufzunehmen gedachte, erregte ein gerahmter Farbdruck seine Aufmerksamkeit, auf den ein einsamer Sonnenstrahl fiel. Pater Felix Kneier schien ein Paul-Klee-Fan zu sein. Sager kannte das Original des Aquarells. Er hatte schon einmal im Berner Kunstmuseum 10 Minuten damit zugebracht, die symmetrisch in 2 untereinander liegenden Teilen aufgereihten Farbzeilen durchzuforsten, deren eckige Farbfächer schwer erkennbare Buchstaben enthielten, die am Ende ein mystisches Gedicht ergaben. Sager nahm sich, von einer seltsamen Faszination angezogen, noch einmal die Zeit, dieses Gedicht zu entziffern. Doch wie schon seinerzeit in Bern, blieb ihm der Sinn verborgen und damit auch der vorletzte Hinweis auf sein sich näherndes Unglück. Einst dem Grau, der Nacht enttaucht, dann schwer und teuer und stark vom Feuer, abends voll von Gott und gebeugt. Nun äterlings vom Blau umschauert, entschwebt über Firnen zu klugen Gestirnen. »L'or surgit de la nuit grise«, Sager schüttelte den Kopf und wandte sich zur Treppe. »Once emerged from the grey of the night.« Das flimmernde Farbspiel der aufgereihten kleinen Quadrate verblasste, und in sein Hirn schob sich wieder die Logik seiner Erkenntnis, die klare Verheißung eines ungeheuren Karriereerfolges durch Aufdeckung der Palladium Connection. Das Rainbow Network hatte mit einem hektischen Datenaustausch zwischen den Kontinenten reagiert, um die Plausibilität seiner These zu verifizieren, dass eine noch nicht näher identifizierte Machtklicke mit Hilfe von skrupellosen Geschäftemachern dabei sei, sich in den Besitz eines Monopols zu bringen, das der Menschheit statt unbegrenzter Energiegewinnung aus der umweltfreundlichen kalten Fusion Abhängigkeit von einer kleinen Erpressergruppe bescheren werde, im Mittelpunkt jener chinesische Wissenschaftler, der in den USA vermutlich das wirkliche Fusionsgeheimnis entdeckt hatte. Die Lawine von Korruption und Gewalt, davon war Sager mittlerweile überzeugt, war durch die Jagd nach dem kostbaren Palladium ausgelöst worden, und Colossas Verbindungen spielten dabei eine entscheidende Rolle. Der simbabwische Gouverneur, sein Neffe, der Geologieprofessor, der mosambikanische Rebellenführer, sie alle wurden benutzt und geopfert, so glaubte Sager, als an die Stelle des lukrativen Elfenbein- und Rhinohornhandels die Aussicht trat, ein privates, weltumspannendes Energiemonopol zu schaffen, für das der Schlüsselrohstoff aus Simbabwe herausgeschmuggelt und wahrscheinlich hierher nach Hongkong geschafft wurde. Keinen Zweifel hatte der Reporter auch hinsichtlich des politischen Hintergrundes. Dass einer der einflussreichsten Männer der chinesischen Volksrepublik mehrmals im Trio der Verschwörer um den deutschen Unternehmer Werner Colossa gesichtet worden war, ließ ihn vermuten, dass letzten Endes Peking seine Hände im Spiel hatte. Die alte Garde der Kommunisten, die angesichts der soeben nur noch mit brutaler Gewalt unterdrückten Studentenrevolte um den Erhalt ihrer Macht bangte und nun ihre Chance sah, mit Hilfe einer revolutionären Energiegewinnung nicht nur das eigene, seit Jahrzehnten angerichtete wirtschaftliche Chaos zu überwinden, sondern mit diesem Monopol zugleich China wieder in den Mittelpunkt der Welt zu stellen. Vor allem dieser letzte Punkt der Überlegung hatte den historisch-philosophisch bewanderten Pater Felix Kneier beeindruckt. Die Wiederauferstehung des Reichs der Mitte, hatte er gemurmelt und sich den letzten Schluck aus seinem Kelch genehmigt. Aus Hamburg erfuhr Sager, dass Lutz Fiebach Top-Wissenschaftler des Global Challenges Network in München eingeschaltet hatte. Zugleich hatte er versucht, mehr über Weng Chen-Li, den chinesischen Wissenschaftler, herauszufinden. Er schickte den Pfeil über die Leitung. Li Su speicherte ihn und begann, ihn dann durchzusehen. 1952 geboren, seit 1978 in den USA, las sie. Massachusetts Institute of Technology, bedeutendste Forschungsstätte für Kerntechnik und Raumfahrt in den USA, war tatsächlich für einige Monate Mitglied des Forschungsteams in Salt Lake City. Aber nichts über seine Herkunft oder über die Umstände seines Verschwindens aus den Vereinigten Staaten. Li Su ließ den Scanner schneller laufen. »Halt!« rief Sager, der ihr über die Schulter schaute. »Hobbys!« Die Chinesin stoppte den Vorlauf. »Da ist die Verbindung.« Der Reporter wies aufgeregt auf den Eintrag. »Was für eine Verbindung?« fragte Li Su perplex. »Die Verbindung zu unserem deutschen Unternehmer. Er reitet.« »Pferdepolo?« »Na, das ist vielleicht nicht ganz üblich für einen chinesischen Wissenschaftler«, gab Li Su zu, »aber da gleich einen Zusammenhang mit Colossa herzustellen, der hält es doch eher mit Springpferden.« »As a matter of fact, Polo. So müssen Sie sich kennengelernt haben.« Sager ließ sich nicht von seiner Eingebung abbringen. »Ist Hamburg noch in der Leitung?« Die Chinesin nickte und ging mit der Durchgabe ihrer Kennung wieder auf Empfang. Unmittelbar darauf meldete sich Lutz Fiebach wieder mit einer einzigen Frage, auf Deutsch. »Butter bei die Fische?« Sager grinste. Und ob er sich auf seinen Chefarchivar verlassen konnte. Er bat Li Su, ein einziges Wort einzutippen. »Polo?« Fragezeichen. Während sich nun in schneller Folge, Streifen für Streifen, ein aus Hamburg herübergefunktes Pressefoto auf dem Monitor zusammensetzte, stellte Sager sich vergnügt das Gesicht Fiebers vor, der wieder einmal befriedigt sein Genie glänzen lassen durfte. Die Chinesin schlug die Hand vor den Mund, als sie auf die beiden Gesichter wies. Weng Chen-Li und Werner Colossa gemeinsam bei einer Siegerehrung nach einem Polo-Turnier in, wie einem eingeblendeten Text zu entnehmen war, Boston, Massachusetts. Der Chinese und der Deutsche Arm in Arm, auf den Köpfen weiße Korkhelme, in den Händen die Zügel ihrer Siegerpferde. »Treffer«, sagte der Reporter und verfolgte jetzt auf dem Bildschirm die zusätzlichen Informationen, aus denen hervorging, dass Fiebach natürlich über das gleiche Stichwort gestolpert war und sich sofort erinnert hatte, dass Colossa gelegentlich dasselbe Hobby pflegte. So war er auf das ein Jahr alte Foto gestoßen. Der Kreis hatte sich geschlossen. Der Schlüssel, so glaubte Sager, lag bereit. Er war sich nun sicher, tatsächlich die Story seines Lebens in der Tasche zu haben. Er beschloss, nicht erst noch das Gutachten der Münchner Wissenschaftler abzuwarten. Fiebach erhielt eine Stunde lang aus Hongkong exakte Anweisungen für weitere Rechercheaufträge eines durch die Chefredaktion zu beauftragenden In-House-Teams von Reportern und Fotografen sowie den ersten Stichwortentwurf zu Folge 1 der Palladium Connection, die der Chefreporter schon in der nächsten Magazinausgabe als Titelgeschichte untergebracht sehen wollte. Zugleich bat er darum, durch die Verlagsdirektion alle nötigen Vorbereitungen für eine der größten Public Relations Kampagnen in der Geschichte des Hamburger Magazins treffen zu lassen, verbunden mit Lizenzangeboten an die einflussreichsten Zeitschriften der Welt. Mitten in der Arbeit an einem Laptop, den er sich von Li Su unten in der Stadt hatte besorgen lassen, platzte dann am Abend die Ankunft eines Rechercheurs der Rainbow Warriors, den die Hongkong-Residentin in der Zentrale angefordert hatte. »Wir brauchen einen Experten für Wirtschafts- und Bandenkriminalität«, hatte Li Su argumentiert, als Saga eher misstrauisch Bedenken anmeldete. Der Mann musste sich bücken, als er, direkt vom Flughafen kommend, mit breitem Lächeln und ausgestreckten Händen durch den Türrahmen auf die Loggia trat. »Sie sind Mr. Saga, schon viel von Ihnen gehört.« Der Reporter verzog schmerzhaft das Gesicht, als sich die Pranke um seine Hand schloss. »Ich heiße Tom Nussbaumer.« So bekam der Chefreporter in dieser Nacht die Chance, von einem Augenzeugen zu erfahren, was in Simbabwe Lynette Musora bis zum Tod des Rangers Eddington Matavire durchgemacht hatte und welche Rolle Seniorminister Max Matambo spielte. Aber seine Sinne waren viel zu sehr auf den begonnenen Einstieg in die Palladium-Story konzentriert, als dass er noch Nussbaumers Vermutungen über die politischen Implikationen des Dramas am Sambesi in ihrer ganzen Tragweite hätte wahrnehmen wollen. Die letzte Chance, seinen Irrweg zu erkennen, war vertan. Der Hannibal vom Sambesi, wie Nussbaumer seit dem Auftrieb wilder Elefantenherden gegen die Gouverneursfestung in eingeweihten Kreisen geneckt wurde, bemerkte bald Sagas Desinteresse. Nach Austausch einiger freundlicher Floskeln überließ er ihn seiner Arbeit am Laptop. Von Li Su wurde er dann auf dem Dachboden anhand der Computeraufzeichnungen in den Stand der Ermittlungen eingeführt. Er galt innerhalb der Rainbow-Organisation als Haudegen. Ihm fielen bei Planung und Durchführung spektakulärer Aktionen der Umweltschützer meistens die strategischen und logistischen Aufgaben zu. Gelegentlich war aber auch sein detektivischer Spürsinn gefragt. Kaum jemand wusste jedoch, dass der stämmige Tom Nussbaumer seit 20 Jahren nur noch auf einem Bein durch sein rastloses Leben ging. Dieses Leben hatte sich eines Nachts in einem Reisfeld nahe von Hue in Vietnam beim unvorsichtigen Abweichen vom Pfad seiner Patrouille dramatisch verändert. Leutnant Nussbaumer wurde es erst 24 Stunden später bewusst, nachdem ein Hubschrauber ihn herausgeholt und in einem Lazarett am lehmigen Ufer des Flusses der Wohlgerüche abgesetzt hatte. Die Mine hatte ihm den linken Schenkel 15 Zentimeter oberhalb des Knies weggerissen. 19 Jahre alt war er, als er 1967 zum Kampfeinsatz nach Vietnam musste. 6 Monate hatte seine Ausbildung gedauert, 6 Monate kämpfte er, bis zu jenem Fehltritt im Reisfeld. 6 Monate lag er danach im Lazarett. In den folgenden Jahren hatte er den Horror heimkehrender Vietnam-Veteranen erlebt. Ablehnung einer Auseinandersetzung mit den moralischen Implikationen dieses Krieges durch politische Führung und eine Mehrheit der Öffentlichkeit. Soziale und psychische Probleme, mit denen Zehntausende nicht fertig wurden. Familiäre Zerrüttungen, Drogenabhängigkeit, wachsende Selbstmordrate, frustrierender Kampf um Anerkennung als Opfer, beispielsweise des 10 Jahre lang geführten Gifteinsatzes mit Agent Orange in Vietnam. Für Tom Nussbaumer gab es schließlich nur eine Konsequenz, die ihm ein Weiterleben ohne Beschädigung auch noch seiner Seele ermöglichte. Ein neuer Kampf mit anderen Mitteln. Zuerst als einfaches Mitglied in der amerikanischen Friedensbewegung, später als Spezialist einer Operationseinheit der internationalen Rainbow-Organisation. In den vielen Monaten seiner körperlichen Genesung hatte ihm eine zuerst unbewusste, später mit wachsendem Interesse wahrgenommene Langzeitbeobachtung im Garten seiner Eltern geholfen, auch die Verwirrung seines Geistes zu überwinden. Monatelang war er nicht ansprechbar gewesen, hatte von der Liege im Schatten eines Baumes, blicklos wie es schien, immer auf dieselbe Stelle der Felsplatten gestarrt, die den Weg vom Haus über den gepflegten Rasen markierten. Dort, in einer winzigen Bruchspalte, hatte er das Wachsen eines Grasbüschels verfolgt. Zuerst war es nur als winzig grüne Spitze bemerkbar, das aus dem Riss im Fels hervorlugte. Dann konnte er schon die zarten Halme zählen. Sie passten sich dem Verlauf der Spalte an, drängten erst in die Höhe und dann, mit ihrem starken Wurzelgeflecht, endlich auch in die Breite. Und Nußbaumer sah, wie der Spalt nachgab, wie die Ränder sich aufwölbten und der Fels schließlich brach. Und dann waren eines Morgens die stolzen Halme samt Wurzeln herausgerissen und eine neue Felsplatte hatte die zerbrochene ersetzt. An diesem Morgen hatte Nußbaumer beschlossen, sich einem zähen Training zu unterwerfen mit der besten Prothese, die seine Ärzte auftreiben konnten. Er hatte sich nicht entwurzeln lassen und unter seiner geduldigen Anstrengung war seither so mancher winzige Riss von Illegalität im Gefüge weltweit operierender Wirtschaftsmächte erkannt und aufgeknackt worden. Als Tom Nußbaumer in Hongkong antrat, die Fäden zu entwirren, suchte er nicht persönlichen Ruhm, sondern umfassende Kenntnis der Struktur von Rissen in dieser kolossalen Konspiration, die er sprengen wollte. Und da er gelernt hatte, auf die beharrliche Kraft sanften Wachsens zu vertrauen, begann er seine Recherche äußerst gründlich an einer der Wurzeln dieses Wildwuchses, und die hieß Weng Chen Li. Während also Stefan Sager hoch über der flimmernden Hongkong-Bucht unbeirrt an der Einführung seiner Erfolgsstory schrieb, machte sich der Amerikaner, begleitet von zwei Studenten aus Pater Felix Kneyers Gruppe, unten in den Straßenschluchten auf die Spur des chinesischen Wissenschaftlers. Er wollte den Mann kennenlernen, von dem behauptet wurde, ein Naturgesetz außer Kraft setzen zu können, und der dabei die Gesetze von Angebot und Nachfrage in der kapitalistischen Weltordnung keineswegs zu verachten schien.